Die Lesung ist aus 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König.
Wusstest du, dass du nach der Evolutionstheorie nach bist du etwas höher als eine Kaulquappe? Nicht viel mehr. Dein Wert ist ungefähr in dieser Ebene. Herzlich willkommen, ihr lieben Kaulquappen. Gut, dass das nicht unser Glaube ist. Denn nach der Bibel sind wir nicht ein bisschen höher als die Kaulquappen, sondern nach der Bibel, das haben wir vor 2 Wochen in der Predigt gelernt, sind wir geistliche Stellvertreter Gottes auf Erden. Du bist Sohn und Tochter des Allerhöchsten. Glaubst du das? Du bist Sohn, Tochter des Allerhöchsten und das bedeutet, dass du eine heilige DNA in dir trägst. Das, was Gott ausmacht, das hat er in dich hineingegeben. Auch wenn du vielleicht manchmal nicht so viel davon siehst, ist es dennoch wahr, Gott ist mit dir und er hat dich verändert. Die Stellung, die wir genießen als Christen, ist eine Stellung, die keiner anderen gleichkommt. Es gibt in Wahrheit in diesem Universum keine höhere Stellung, die ein Geschöpf überhaupt einnehmen kann, als wir, wenn wir an Jesus Christus glauben. Zwischen Gott und uns gibt es keine Distanz, gibt es keine Instanz, die dazwischen stehen würde. Ist dir das bewusst? Manchmal sind wir von unserem Leben so eingenommen, dass wir denken, wir sind ganz weit weg davon. Aber wenn wir den 1. Petrusbrief gut lesen, dann sehen wir, dass wir eine königliche Priesterschaft sind, die dazu eingesetzt ist, stellvertretend auf Erden Gott zu repräsentieren. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann repräsentierst du nicht in erster Linie deinen biologischen Vater oder deine biologische Mutter. Sondern als Christen haben wir eine neue Berufung empfangen. Wir dürfen Gott selbst repräsentieren auf dieser Erde und dürfen in dieser Gemeinschaft leben. Es gibt keine Instanz zwischen Gott und uns. Und das nur, weil das Evangelium wahr ist. Und nur deswegen, weil wir auch an das Evangelium glauben. Nee? Weil wir an das Evangelium glauben. Dieser Wert, den wir genießen, den darf jeder empfangen. Wir haben es vor 2 Wochen gelesen, jeder, der zu Jesus kommt, zu diesem, das heißt in diesem Text, zu dem lebendigen Stein, zu dem Eckstein, ein Fundament, und wir werden dort aufgebaut, ebenfalls als lebendige Steine. Und wir sind Könige, wir sind Priester in Gottes Augen, solange wir uns an Jesus halten. Und dieses Privileg, was wir genießen, das bringt auch eine Verantwortung mit sich. Die Verantwortung der Repräsentation in diesem Leben, dass wir anderen Menschen zeigen, wer Gott ist und wie er ist. Und das sollen sie sehen durch unser Leben. Aber nicht jeder lebt von uns das Potenzial, was wir hätten. Das, wozu wir berufen sind, möglich machen möchte durch unser Leben, das schöpfen wir nicht immer komplett aus. Deswegen gibt es Texte wie 1. Petrus 2 ab Vers 11. Ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge in dieser Welt, dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streitet, enthaltet. Es gibt Begierden und Sehnsüchte in unserem Herzen, die gegen unser Innerstes streiten. Und wir erliegen ihnen. Und deswegen gibt es diesen Aufruf, hey, du hast eine hohe Berufung, wenn du an Jesus glaubst. Du hast ein hohes Potenzial, Gott zu repräsentieren. Aber nicht jeder der Kinder Gottes, der Priester und Könige Gottes, schöpft es aus. Und das sehen wir auch im Natürlichen. Stell dir einen Vater vor, der mehrere Söhne hat. Und er erzieht alle gerecht, fair, liebevoll. Seine Erziehung ist gleich. Und im natürlichen Bereich kennen wir das, dass dieselbe Erziehung, dieselbe Liebe nicht unbedingt mit dem gleichen Resultat endet, oder? Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Jetzt denkt ihr natürlich an eure Geschwister, wie verkorkst die sind und nicht so edel wie ihr. Aber wir sehen das. Du kannst die gleiche Erziehung genießen, eigentlich nahezu die gleiche Biografie haben. Und dennoch kommt am Ende etwas anderes raus, obwohl du die gleiche Grundlage hast, die gleichen Voraussetzungen empfangen hast, läufst du einen anderen Lauf. Und jeder ist dazu berufen, die gute Erziehung zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Aus dem einen wird aus einer guten Erziehung ein ehrlicher, aufrichtiger und rechtschaffener Mann. Der andere belügt, betrügt und täuscht. Der eine predigt auf den Kanzeln und der andere plündert Casinos aus. Der eine gründet christliche Kirchen und der andere landet im Knast. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass man auf so unterschiedlichen Wegen unterwegs ist? Jeder hat dasselbe Potenzial gehabt. Jeder hat die gleichen Grundvoraussetzungen gehabt. Aber nicht jeder lebt in dem, was Gott einem darreicht. Und im Geistlichen ist es ebenso. Als Gottes Repräsentanten sollen wir unsere Berufung ausleben. Und es heißt in Vers 12, dass wir einen unter den Nationen, also in der Welt, und wir sind auch unter den Nationen, wir leben auch in dieser Welt, sollen wir einen guten Wandel haben. Wir sollen einen vorbildlichen Lebensstil führen. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir aufgefordert. Wir sollen gegen unsere inneren Begierden, sollen wir anfangen zu kämpfen und uns nicht zu entschuldigen, warum wir unseren inneren Begierden nachgeben. Zu viele Christen leben in einer permanenten Selbstentschuldigung. Ich kann halt nicht anders, so bin ich halt. Aber Selbstentschuldigung, Selbstrechtfertigung ist nicht das Mittel, wie wir da rauskommen. Könige und Priester übernehmen Verantwortung. Könige und Priester wissen, wer sie sind. Dieser Text ist uns nicht dazu gegeben, um zu sagen, jetzt bemühe dich gefälligst mehr, damit Gott dich lieb hat. Nein, er beginnt unseren Text, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und es seht, in Vers 11 beginnt dieser Text, Geliebte. Ihr seid geliebt. Ihr habt eine hervorragende Stellung in Jesus Christus, wenn ihr an ihn glaubt. Und wenn jetzt die Güte Gottes, die euch ja sicher ist, denn er ist ein guter Vater und enttäuscht uns nicht, wenn diese Güte Gottes sich jetzt in deinem Leben ausbreitet, wird das automatisch zur Konsequenz haben, dass ein guter Lebenswandel auch daraus resultiert und gute Werke entstehen, wie es in unserem Text heißt. Und das ist eine Herausforderung für uns und jeder hat mit irgendetwas zu kämpfen. Und ich möchte dich fragen, hast du dich arrangiert mit Sünde in deinem Leben? Entschuldigst du dich selber für deine Sehnsüchte, die in deinem Herzen sind? Aber ich kann nicht anders. Wer nicht anders kann, bekennt in dem Augenblick, dass er ein Sklave ist. Dass er ein Knecht der Sünde ist. Aber dazu sind wir nicht berufen. Es stimmt, dass unser Text sagt, wir sind Sklaven Gottes.
Wir sind Diener Gottes, aber wir sind nicht Sklaven unserer Sünde. Ich predige nicht Perfektionismus, das Wort. Es bleibt ein Kampf in dieser Welt. Aber wenn der Heilige Geist uns überführt von Sünde und Schuld, dann nicht, um im nächsten Augenblick zu sagen, ha ja, du weißt es, ich weiß es, ich bin so schwach, es ist halt so. Wenn der Geist Gottes uns überführt, dann um gleich auch die Kraft uns zu geben, gegen diese Dinge zu streiten und gegen sie Krieg zu führen. Und es ist wichtig, dass wir diese Berufung erkennen und sie ernst nehmen, denn als Priester sind wir nicht für uns nur da, als Könige sollen wir ja repräsentieren in dieser Welt, nicht nur für uns hier in den Reihen, wo wir schon alles gut wissen, sondern um nach draußen zu gehen, damit Menschen unsere guten Werke sehen, unseren guten Lebenswandel, und das soll eine Konsequenz haben in ihrem Leben. Dein Verhalten, deine Lebensführung, dein Lebensstil hat einen Effekt auf die Menschen, die dich anschauen. In Vers 12 heißt es, führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen. Merkt ihr die Dynamik? Unsere Lebensführung hat das Potenzial, aus Menschen, die Gott nicht kennen, Anbeter Gottes zu machen. Wenn sie unser Beispiel sehen. Und Petrus war nicht alleine mit dieser Überzeugung. Das hat er von seinem Meister Jesus selber gelernt. In Matthäus 5, Vers 16 heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus möchte, dass das, was er an Güte uns schenkt, dass das in einem Lebensstil, einen gottgefälligen Lebensstil übergeht und andere Menschen davon Wind bekommen. Wie wandelt der? Wie lebt der? Er lebt anders als die Welt. Und es ist respektabel, was der tut. Es ist ehrbar. Es ist voller Liebe, voller Güte, voller Geduld, voller Vergebungsbereitschaft. Ein versöhnlicher Mensch. Ein Mensch, der auch Selbstbeherrschung hat, wenn es drauf ankommt. Und dass sie, wenn sie uns anschauen, auf den Trichter kommen, da steckt Gott hinter. Gott lebt. Gott ist lebendig. Ich will das sehen. Ich will das sehen, wenn Menschen mich sehen, dass sie sagen, wenn ich dich sehe, dann merke ich, dass Gott lebendig ist. Ich glaube, dass sie dann auf den Trichter kommen, Mensch, Gott ist lebendig, weil ich habe dich auch vorher gekannt, wie du unterwegs warst. Und das war eine reine Katastrophe. Das war hoffnungslos. Niemals wird Waldemar sich in diesem Punkt ändern. Nie. So ist er. So war schon sein Vater und so war sein Großvater. Er wird sich nicht verändern. Kennt ihr sowas? Aber wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann sagt niemals nie. Und dann gibt es einen heiligen Veränderungsprozess und Menschen sehen diese Veränderung. Das war zum Scheitern verurteilt. Hier war Schluss, keine Möglichkeit, keine Chance. Aber hier hat sich etwas Entscheidendes, Grundlegendes verändern. Gott ist am Werk. Gott ist lebendig. Unser guter Lebenswandel und die Verehrung Gottes durch die Nationen, Menschen, die Gott nicht kennen, das steht in einem direkten Zusammenhang, meine Lieben. Wir als Gemeinde, das habt ihr vor 2 Wochen gehört und ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Wir als Gemeinde sind ein geistlicher Tempel. Wir sind der Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir sind der Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Das ist unsere Berufung. Menschen sollen Gott begegnen, wenn sie uns begegnen. Und ich hatte es vor 2 Wochen ausgelegt anhand dieses damaligen Textes, die Verse davor, dass es darum geht, dass wir die Tugenden, die Großtaten Gottes verkündigen und proklamieren. Und ich habe zur Mission aufgerufen, richtig? Dass wir Zeugnis geben, dass wir von Jesus erzählen. Das ist unser missionarischer Einsatz als Priester und Könige Gottes. Aber wenn Petrus jetzt weiterschreibt, geht es nicht nur um den missionarischen Einsatz, dass wir proklamieren, sondern dass wir auch Gutes tun. Das bedeutet, dass wir auch diakonischen Einsatz haben als Christen, dass wir den Mangel in der Welt erkennen, dass wir die Nöte und die Leiden um uns herum, dass sie uns nicht egal sind. Ihr wisst, dass Jesus sehr viel gepredigt hat, sehr viel gesprochen hat. Er hat sehr viel Geschichten erzählt. Aber er hat ebenso auch liebevoll und voller Erbarmen sich den Menschen zugewandt und ihre Grundbedürfnisse gestillt, oder? Wir lieben diese Geschichten. Wir erzählen sie unseren Kindern, wenn sie zu Bett gehen. Wie Jesus den Hungernden zu essen gibt. Wie er Kranke heilt. Wie er beladen und Besessene befreit. Und somit haben wir nicht nur einen missionarischen Auftrag, sondern auch einen diakonischen Auftrag als Gemeinde. In Galater 6 sagt Paulus, Galater 6, Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ein schöner Begriff, die Hausgenossen des Glaubens. Also zuallererst deinen Geschwistern, deine erste Verantwortung, aber weit darüber hinaus Menschen Gutes tun, gute Werke vollbringen. Nicht, damit wir uns einen schönen Platz im Himmel verdienen. Der ist uns sicher in Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben. Aber aus dieser Beziehung heraus sollen gute Werke fließen. Und Menschen Gott begegnen und Gott verherrlichen. Ist das möglich? Glaubst du daran? Glaubst du, dass Gemeinde, dass wir als Christen in dieser Stadt so einen Effekt haben können auf eine Gesellschaft, dass wir durch unser missionarisches Engagement, aber auch durch unser diakonisches Engagement so eine Bewegung erleben können, dass Menschen, wenn sie uns sehen, mit Gott in Berührung kommen und Gott am Ende des Tages verherrlichen? Glaubst du das? Und dass jetzt nicht alle Amen, Halleluja schreien, hat einen Grund. Die Vision unserer Gemeinde, die wir verschriftlicht haben, lautet: Wir sind eine Gemeinde. So, nicht fertig. Oh, kuschelig, Gemeinschaft, schön, dass wir uns einander haben. Wir sind eine Gemeinde, durch die Menschen in Emmendingen und Umgebung zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus finden. Und das geschieht durch unseren missionarisch-evangelistischen Einsatz, indem wir von Jesus werbend erzählen und indem wir die Nöte erkennen, sie uns nicht kalt lassen, sondern in uns etwas bewegen. Und wir dann im Erbarmen handeln. Ich zitiere das öfter, wie Jesus das Volk sah, was vor ihm saß. Und dann heißt es, sein Innerstes wurde bewegt, weil sie waren wie Schafe ohne Hirten. Das heißt, im Urtext, sein Innerstes wurde bewegt, seine Eingeweide wurden umgedreht. Das ist nicht so, ha ja, hier mal 5 Euro, zack, sondern das macht etwas mit einem. Ganz und gar. Und meine nicht, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir stecken, und das sind unsichere Zeiten, du hast es vorhin gesagt, ja? Wir sind in unsicheren Zeiten, aber glaube nicht, dass wir als Gemeinde in unsicheren Zeiten keine Wirkung entfalten könnten. Wir sollten aufgrund von 1. Petrus, und das hört ihr mich jede Woche sagen, das ist ein Brief in unsicheren Zeiten an verunsicherte Christen. Sollten wir gerade durch diesen Brief ermutigt sein, dass wir mit diesem königlichen Auftrag in dem Wirrwarr unserer Zeit wirken müssen und wirken können. Und deswegen, meine Lieben, fasten wir. Deswegen fasten wir und beten zu Gott. Wir fasten nicht einfach, damit wir Gott sagen, Gott, wir brauchen ein Gebäude oder wir brauchen eine Halle. Ja, schon. Aber das ist doch nicht unser Ziel, dass wir einfach ein Gebäude aus Stein haben. Wir als Gemeinde fasten und beten, weil wir glauben, dass wir ein geistlicher Tempel sind. Dass Menschen, wenn sie uns sehen, dass sie Gott begegnen können. Und wir wollen, dass der Dienst, den Gott uns gegeben hat, den Auftrag, den er uns verliehen hat, dass der nicht einfach lahm liegt, nur weil Corona ist. Sondern, dass wir gerade in den unsicheren Zeiten, so wie 1. Petrus, diesen Aufruf ernst nehmen. Unsere königliche und priesterliche Aufgabe ist nicht auf Pause, nur weil gerade alles irgendwie pausiert wird. Es geht gerade weiter. Und wir wollen von Gott erbitten, Herr, wie soll das gelingen in diesen Tagen? Wie soll das gelingen in dieser Zeit? Und ich bin zuversichtlich, dass Gott unser Gebet beantworten wird. Und ich bete so sehr, dass wir auch diesen Texten glauben. Dass wir Jesus glauben, wenn er sagt, tut eure guten Werke, lasst euer Licht leuchten, in Wort und in Tat. Und dann werden Menschen Gott verherrlichen, wenn sie euch sehen. Glaubst du Jesus in dieser Sache? Ich glaube, wir müssen auch dort ins Gebet gehen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das wirklich möglich? Ja, es ist möglich. Jesus sagt es. Jesus sagt es. Lass uns weitergehen. Damit die guten Werke, die wir tun im Namen Jesu, zur Entfaltung kommen, geht Petrus weiter in Vers 12 und sagt, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen, wenn wir gute Werke tun wollen, wenn wir den Menschen dienen wollen. In Vers 13 lesen wir, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Jetzt lesen einige den Text und sagen, man soll sich dem König unterordnen. Gut, dass wir keinen König mehr haben, also gilt uns dieser Text nicht. Das ist nicht das, was gemeint ist. Petrus spricht natürlich in einer gewissen Zeit. Ja? Und wir wissen, dass Petrus hier uns dazu aufruft, uns den staatlichen Obrigkeit, der staatlichen Gewalt unterzuordnen. Keine Sorge, es wird keine politische Rede jetzt. Das haben wir in den Nachrichten genug. Warum sollen wir das tun? Er sagt, um des Herrn willen. Es ist Gottes erklärter Wille, dass wir uns unserem Staat, ob wir es schön finden oder nicht, von Zeit zu Zeit, dass wir uns dem unterordnen. Deswegen heißt es in Titus 3, Vers 1, hört mal, ich liebe das, was Paulus hier sagt. Er spricht hier zu Timotheus, einem Pastor. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Ich mag die ersten Worte. Erinnere sie. Denn Christen können auch in so eine Dynamik kommen der Rebellion. Deswegen müssen wir uns erinnern lassen. Denn wenn jemand das wirklich ernst nimmt, sagt, ich bin Kind Gottes, ich bin König, was soll jetzt das, dass ich mich einer irdischen Instanz, einem Kanzler oder der Regierung, dass ich mich dem jetzt unterordne, haben die keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Wissen die es, mit wem sie es zu tun haben? Vielleicht sollten wir Visitenkarten austeilen, damit sie wissen, wer oben steht. Aber das ist nicht Gottes Idee. Nur weil du königlicher Priester bist, heißt das nicht, dass du tun und machen kannst, was du möchtest. Sondern Gott hat Ordnungen eingesetzt und auch eine staatliche Gewalt. Jetzt denkst du vielleicht, ein König und Priester, der sich demütigt und dienstbereit ist, wo gibt es denn schon so etwas? Erste Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat und ist auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Dieser König, der König der Könige, war demütig und er war dienend. Ein dienender König. Und so sind wir auch. Dienende Könige oder königliche Diener, wie du es auch möchtest. Mit der DNA unseres Herrn in unserem Herzen und dennoch können wir uns den Ordnungen auch unterstellen. Lass uns noch Römer 13 dazu lesen. Römer 13, die Verse 1 bis 5. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber von der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Merkt ihr die gleichen Begrifflichkeiten? Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Wir sehen hier, dass der Staat einen Auftrag erhalten hat, von Gott den Bösen zu bestrafen und die Guten zu fördern. Und jetzt sollen wir als Christen in dieser Welt, wenn wir möchten, dass unser Bemühen um die Menschen gesegnet ist, unser diakonisches Handeln, aber auch unser missionarisches Handeln, wenn wir möchten, dass das ankommt bei den Menschen, dann fordert uns Petrus dazu auf, hey, ihr lebt nicht in einem rechtsfreien Raum, ihr lebt in Staaten und ihr sollt euch den Regierenden unterordnen. Ihr sollt keine Revoluzer sein, sondern ihr sollt still und demütig sein und euch an die Vorgaben halten, die der Staat euch auferlegt. Denn der Staat hat den Auftrag erhalten, den Bösen zu bestrafen und die Guten zu fördern. Wir sollen Komplizen des Guten sein. Und wenn wir aus staatlicher Sicht nicht Komplizen des Guten sind, dann wird das gute Werk, was wir tun, verhallen und verpuffen. Versteht ihr den Gedankengang? Also Gott erwartet von uns Christen, dass wir den Respekt und den Gehorsam gegenüber unserer Regierung nicht verlieren. Selbst wenn die Regierenden unmoralisch und ungläubig sind. Nicht erst, wenn wir einen christlichen Regenten haben, können wir sagen, okay, ja, dieser Führung folge ich. Das ist keine Option. Petrus unterscheidet hier, wenn er gerade die Christen dazu anstachelt, gute Werke zu tun, sagt er nicht, es gibt schlechte und gute Regierungen und nur der guten Regierung sollst du dich unterstellen. Nee. Petrus war wem unterstellt? Den römischen Kaiser Nero. Unter wessen Verfolgung wurde Petrus hingerichtet? Unter Nero. Nero hätte mal den ersten Petrusbrief lesen sollen. Dann hätte er gewusst, er hat hier keinen Staatsfeind unter den Bürgern. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Petrus lebte selbst in einem Unrechtsstaat. Das war nicht wie hier in Deutschland. Und wer meint, dass wir in Deutschland in einem Unrechtsstaat leben, der sollte mal in die Geschichte schauen. Oder einige hier, die aus anderen Staaten ursprünglich kamen, mit freier Rede war da nicht viel. Und Petrus ist klipp und klar, ey, ich lebe in einem Unrechtsstaat. Und das ist nicht alles moralisch perfekt, was der macht. Aber ich leiste Gehorsam. Also, das nächste Mal, wenn du merkst, die Bauverordnungen ärgern mich. Das können die doch nicht machen. Hier ein Halteverbot? Nein, das geht nicht. Ich muss hier stehen. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind was für Lappen. Oder wenn du dich das nächste Mal über die Corona-Restriktion ärgerst, wer hat sich schon mal in den vergangenen Monaten irgendwann auch vielleicht ein bisschen über die Corona-Restriktion beschwert oder geärgert? Ja. Alle, die sich ärgern über solche Dinge, was sagt er jetzt? Rebellion! Auflehnung und Ungehorsam sind keine Option. Ungehorsam, Auflehnung, Rebellion ist keine Option. Denn trotz Widrigkeiten und Einschränkungen hindert dich nichts von alledem, was ich eben gerade aufgezählt habe, deinen Glauben auszuleben und Gott gehorsam zu sein. Nichts von alledem, was uns auch stört und mich stören vielleicht auch manche Dinge zu Recht, hindert mich nichts, ein Leben zu führen, was Gott gefällt und Gott Ehre bringt. Wenn ich sage, boah, hier möchte ich am liebsten mit 120 durchrattern, aber hier steht Spielstraße. Wenn ich dann da rumtucker, dann hindert es mich nicht, Gott gefällig zu leben, sondern ich respektiere die Entscheidungen der Regierung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde und so weiter, ob ich darüber dann diskutiere und versuche irgendwie da einzuwirken. Nein, das wäre doch eine gute Straße mit 120, oder? Wenn es ein E-Auto ist. Auflehnung. Rebellion ist keine Option, sondern sei vorbildlich. Also wir sollen nicht mutwillig in den Konflikt mit dem Staat geraten, wenn wir wollen, dass unser Zeugnis Gehör findet. Das, was wir reden und auch das, was wir tun. Vielmehr sollte uns Christen Folgendes auszeichnen. Wir sollten voller Dankbarkeit sein und sie auch äußern, wenn wir sehen, dass der Staat die Gerechten belohnt und die Verbrecher bestraft. Und das ist nicht nur dann eine Dankbarkeit irgendwie ganz hinten, unten, irgendwo, sondern sie soll auch über unsere Lippen kommen, dass wir das Gute, was wir sehen, auch wenn wir sagen, boah, der Kaiser Nero nervt mich tierisch, aber wenn ich sehe, dass er das Gute fördert an irgendeiner Stelle und das Böse bestraft, dann bin ich dankbar. Warum soll ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Ganz einfacher Grund. Im Römer haben wir gerade gelesen, weil der Staat in diesen Dingen Gott dient. Ob er es bewusst macht oder unbewusst. Wahrscheinlich zu einem großen Teil unbewusst. Aber vieles Unrecht wird in Deutschland noch als Unrecht anerkannt. Und dafür können wir dankbar sein und das müssen wir auch beim Namen nennen. Das sage ich vor allem denen, die immer ein Problem haben mit Obrigkeiten und Staat. Die so einen Revoluzer in sich spüren. Das ist natürlich die Frage, müssen wir also immer mit allem einverstanden sein? Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit ist uns schon mal im ersten Kapitel begegnet. Mit Unwissenheit beschreibt Petrus den Zustand, wenn man Gott nicht kennt, Gottlosigkeit. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkbandel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Vers 15 beschreibt unseren Auftrag als Christen, die blinden Flecken der Gesellschaft und Regierung aufzudecken und der Gottlosigkeit Einhalt zu gebieten. Die Unwissenheit der Unverständigen sollen wir zum Schweigen bringen. Wodurch? Durch Gutes tun. In Jesaja 5, also falls du dich eben gerade gefragt hast, meine Güte, Waldemar, es gibt aber durchaus Unrechtsstaaten und auch Unrecht in unserem Land, sollen wir da einfach nicken und schweigen? Jesaja 5, Vers 20 ist eindeutig. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem, die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenkes gerecht sprechen, den Gerechten aber ihre Gerechtigkeit absprechen. Und darum heißt es auch in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wie sollen wir die Unwissenheit der Unverständigen in unserem Land zum Schweigen bringen? Durch das Gute, durch Gutes tun. So, meine Lieben, wir kommen hier an einen wichtigen Auftrag, den wir als Christen haben. Wir haben nicht nur einen missionarischen Einsatz, wir haben nicht nur einen diakonischen Einsatz, sondern wir haben auch einen prophetischen Einsatz, der das, was schlecht läuft, dort, wo Gottlosigkeit und das Böse gefördert wird, dort sind wir als Christen ebenso aufgerufen, klare Kante zu zeigen und Klartext zu sprechen. Dem Staat untertan zu sein, bedeutet nicht, offenkundige Bosheit unseres Landes, und auch die gibt es, einfach blind zu folgen, als wenn wir nichts sehen würden und einfach uns darauf ausruhen, ach, ich soll ja untertan sein und ich soll jeder staatlichen Obrigkeit Gehorsam leisten. Stopp. Dort, wo Bosheit Einkehr hält, dort distanzieren wir uns. Und dort werden wir Gutes tun, indem wir uns für das Gute einsetzen und mit einer prophetischen Stimme hineinsprechen und sagen, Gott hat uns Licht gegeben, hat uns Offenbarung gegeben und hat gesagt, was gut und böse ist. Das, was ihr hier als gut betitelt, ist in Gottes Augen schlecht. Und das sagen wir als Kirche Jesu Christi mit seiner Autorität, mit königlicher, priesterlicher Autorität, ob ihr uns dafür lyncht oder nicht. Aber wir sagen, das ist Unrecht. Ich nehme mal jetzt einfach ein populäres Beispiel. Die Tötung von Babys im Bauch von Müttern ist einfach ein Unrecht, was in keinster Weise zu legitimieren ist. Und an solchen Stellen können wir nicht sagen, naja, aber wir sind Untertanen der Regierung. Selbst wenn der Staat uns ins Gefängnis schicken sollte für so eine Aussage, müssen wir, wie die Badener sagen, hinstehen. Müssen wir hinstehen und sagen, so nicht. Hier dran ist nichts Süßes. Es ist nur noch bitter. So nicht. John Piper sagt, ja, die Gesinnung eines Christen sollte sein, Regierungen zu unterstützen und ihnen untertan zu sein. Dies ist Teil von Gottes Willen. Andererseits sollten wir Regierungen und Staatschefs, die das Böse nicht bestrafen und das Gute nicht loben, öffentlich zur Rede stellen. Vor allem, wenn wir beobachten, dass sie anfangen, sich an genau dem Bösen zu beteiligen, dass sie bestrafen sollen. Die Kirche hat eine Berechtigung, solche Ungerechtigkeit prophetisch anzuprangern. Wenn wir glauben, dass unser Staatschef auf eine Weise handelt, die dem Bösen nicht entgegentritt, sondern das Böse praktiziert und daran teilhat und das Gute nicht unterstützt, sondern behindert, dann haben wir eine biblische Berechtigung, diese Verhaltensweisen und diese Politik öffentlich und prophetisch anzuprangern. Und das ist herausfordernd, Freunde. Das ist herausfordernd. Und wir sehen in der Bibel unzählige Beispiele, wo genau das geschehen ist. Als Israel in Ägypten war und der ägyptische König gesehen hat, dass das israelische Volk zu groß wird, hat er den Hebammen gesagt, wenn ihr merkt, da kommt ein Sohn, tötet ihn. Kennt ihr die Geschichte? Die Hebammen haben sich geweigert, diesem Gebot des Königs, sich dem unterzuordnen. Und Gott hat sie gesegnet, heißt es dann später im Hebräer 11. Sie haben sich geweigert, Gott zu fürchten. Und sie haben so den Erhalt des israelischen Volkes gesichert. In Lukas 3 sehen wir, dass Johannes der Täufer sich gegen die Regierenden gestellt hat und gegen den Machthaber gestellt hat und seine Unmoral angeprangert hat und hat gesagt, das ist nicht rechtens. Er musste damit dann mit seinem Leben bezahlen. Aber wir sehen gottesfürchtige Menschen, die gesagt haben, ja, ich bin untertan, ich ordne mich unter, aber nur so lange, solange das Gute auch gut ist und das Böse böse. Wenn ich an Stelle komme, wo das Gute auf einmal böse genannt wird und das Böse auf einmal florieren soll, dort steige ich aus und sage, in dieser Spur kann ich nicht laufen. Denn mein ultimativer König ist Jesus. Und wenn etwas zwischen Regierung und Jesus steht, dann ist keine Frage, zu wem ich mich halte und für wen ich mich entscheide. Wir haben zu wenig Zeit, eigentlich müssten wir noch ins Danielbuch, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 6 gehen. Wie Daniels Freunde sich auch geweigert haben, ein, eine Gottesstatue anzubeten und gesagt haben, okay, selbst wenn wir in den Feuerofen gesteckt werden, so soll es dann sein. Wir werden unsere Loyalität zu Gott nicht brechen. Eine Stelle, weil sie so schön ist. Daniel 4, Vers 24. Darum, König, sagt Daniel zu dem König, ja, darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Und das ist ein Auftrag, den der Prophet Daniel übernommen hat und der uns auch laut Petrus auch zukommt. Wir müssen die Unwissenheit der Unverständigen zum Schweigen bringen. Gott segnet unseren zivilen Ungehorsam, wenn wir uns für das Gute und Wohlgefällige einsetzen. Und das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige, das ist laut Römer 12 Gottes Wille. Wenn wir uns dafür einsetzen, dann wird Gott unseren zivilen Ungehorsam, wenn er denn nötig ist, segnen. So. Gibt es aber Grenzen für unseren zivilen Ungehorsam, wenn er denn nötig ist? Und meine Lieben, gerade zum Beispiel das Thema, was ich genannt habe, der Tötung von Kindern im Bauch von Müttern, wird ein dickes Thema sein. Wird ein Test für die Kirche Jesu Christi sein. Gibt es Grenzen für unseren prophetischen Auftrag in unserem Land? Vers 16 sagt, dass wir als Freie nicht die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben sollen, sondern als Sklaven Gottes agieren sollen. Sprich, das Böse darfst du nicht mit Bösem vergelten. Das Böse lässt sich nicht mit dem Bösen überwinden. Unsere Freiheit, die wir in Christus haben, dass wir in allerletzter Instanz nur ihm dienen, gibt uns kein Recht, Unrecht, was wir begehen, zu legitimieren. Und so haben auch die Jünger Jesu, als Jesus da war, erwartet, hey, hier geschieht so viel Unrecht. Jesus, komm, wir holen die Gewehre, komm, wir holen die Schwerter und machen eine gewaltvolle Revolution. Und sie haben bis zum letzten Tag darauf gewartet, dass Jesus endlich durchgreift. Ihr kennt es. Und so haben wir auch heutzutage, muss nur die Glotze anmachen und du siehst es, gewaltvolle Revolutionen überall, die angeblichen Frieden stiften wollen. Ja, wenn am Anfang von Frieden eine gewalttätige Hassbewegung steht, dann möchte ich nicht wissen, was am Ende da rauskommt. Der Zweck, meine Lieben, heiligt nicht die Mittel. Krawall, gewalttätige Proteste fallen nicht in die Kategorie Gutes zu tun. Ja, manchmal erlebst du dich vielleicht selber, vielleicht seid ihr auch so Harmoniebedürftige, dass ihr gerade mit dem Thema gar nichts anfangen könnt, ja? Aber vielleicht erlebst du dich selber mit der Faust so in der Tasche. Ah, wenn ich könnte. Ja, 1, 2, 3 machen hier. Und dann wäre die Sache geritzt. Aber wir sollen die Unwissenheit der Unverständigen durch Gutes tun zum Schweigen bringen. Und nicht, indem wir die Faust aus der Tasche holen und sie schwingen. Denn Jesus, es ist interessant, organisierte keinen staatlichen Komplott oder Boykott. Hat er nicht gemacht. Er war als Friedensstifter unterwegs. Und interessant ist, dass die Jünger, die die ganze Zeit kämpfen wollten, gesagt haben, als Jesus gegangen ist und der Heilige Geist in ihnen war, haben sie von all diesen Ambitionen abgelassen. Und sie sind als Friedensstifter in die Geschichte eingegangen. Und das kennzeichnet das Christentum bis heute. Mit ein paar schwarzen Momenten in der Geschichte. Also, auch wenn wir nicht einer Meinung sind und du darfst auch mit dem Staat nicht einer Meinung sein, geht uns nicht Achtung, Wertschätzung und Respekt verloren. Denn in Vers 17 heißt, er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Ehre und Würde gilt allen Menschen und nicht nur denen, die unsere Meinung vertreten. Das nächste Mal, also wenn du die Tagesschau anmachst und dich mal wieder richtig, richtig ärgerst über irgendeine Gruppe, irgendeine Bewegung, eine Partei oder einen Politiker, dann fang an, sie zu segnen und ihnen den Frieden Gottes zu wünschen im Namen Jesu. dass sie den Friedefürsten kennenlernen. Und tu selber dort, wo du bist, das Gute. Ich komme zum Schluss. Wir sollen missionarisch, diakonisch und prophetisch handeln als Gemeinde. Da sind wir noch sehr ausbaufähig, meine Lieben. Und so sehr wir uns auch als Christen nach Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit sehnen und als Christen auch gut und gerne Einfluss auf unsere Gesellschaft und auf unsere Politik nehmen, damit endlich Gutes belohnt und Böses bestraft wird, unsere Einflussnahme aber um jeden Preis ist gefährlich. Denn wir können auch als Christen leicht in die Vorstellung kommen, wenn wir möglichst viel Druck gegen die Spielregeln Gottes, wenn wir möglichst viel Druck produzieren, dann wird sich diese Welt ändern. Und dann werden wir unsere Hoffnung in politische Prozesse hineinlegen. Kennt ihr sowas? So Christen, die hoffen, wenn die Politik anders ist, dann ist das Reich Gottes auf Erden. Ich verrate euch ein Geheimnis. Politik verändert keine Herzen. Politik verändert keine Herzen. Ein Staat verändert keine Herzen. Deswegen, auch wenn wir denken, Unrecht, 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 können wir ruhen in Jesus, weil wir wissen, er wird zu seinem Ziel kommen. Und Herzensveränderung in der Gesellschaft wird nur dann kommen, wir haben diese Verse gelesen, wenn man aus der Irre, die Schafe, die in die Irre gingen, wenn man umkehrt und zum Hirten und Aufseher unserer Seelen kommt, zu Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Und jeder von uns, der Jesus als seinen Hirten kennt, und wenn du es nicht kennst, ist heute ein guter Tag, deine Seele ihm zu verschreiben. Jeder, der bei ihm geborgen ist, wird seinen Fußspuren folgen. Das haben wir gerade gelesen. Wir sollen in seinen Fußspuren wandeln. Wir werden uns seiner Königsherrschaft unterstellen. Und diese Veränderungen, die dann entstehen in unserem Herzen, können unmöglich unbemerkt bleiben. Unmöglich. Und das ist dann der Weg, wie auch eine Nation und ein Land verändert wird. Wenn sie unsere guten Werke, unser Licht sehen und dann anfangen, Gott zu verherrlichen. Amen.